Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Wie schon beim letzten Mal sind wir heilig und selig diesmal. In unserer letzten Folge, es war kein Halloween-Special, sondern ein Allerheiligen-Fast-Special, weil es ist ja jedes Mal Special, wenn wir Podcasts machen, haben wir über die Geschichte von Allerheiligen und Allerseelen gesprochen. Und nun, in dieser heutigen Folge, geht es darum, zu schauen, wo Allerheiligen und Allerseligen in Wien zu finden ist. Wobei man natürlich sagen muss, dass das halt in Wien schon sehr viele Söhne sind.
Meiner Sö.
Meiner Sö. Oh, du meiner Sö. Genau, in diesem Sinne möchte ich nochmal ganz kurz alle Menschen grüßen, die andere Menschen gedenken und allen Seelen, denen bei an aller Seelen gedacht wird, nochmal einen extra Applaus schicken. Also, auf dass ihr schneller dort seid, wo ihr sein wollt. Und ich sage Servus, Fritzi.
Servus, Edith.
Erzähl mir von Allerheiligen in Wien.
Ja, von allen Heiligen werde ich jetzt erzählen in Wien. Mit aller Heiligen haben wir ja schon gesprochen.
Genau, dann sage ich gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Okay, also, Fritzi, wir waren bei den allen. Sag du.
Wir waren bei den Heiligen. Reden wir mal über Heilige, die mit Österreich oder Selige, Heilige und Selige, die mit Österreich was zu tun gehabt. Oder
das finde ich spitze.
Ja, es sind immerhin so an die 100 Heilige und
100
Selige.
100 österreichische Heilige?
Naja, nicht Heilige. Heilige und Selige, die in einem Zusammenhang sind meistens Altösterreicher oder sehr oft.
Also sowas wie der Heilige Bruno.
Wer ist der Heilige?
Bruno Kreisky.
Achso, der ist ja kein Heiliger. Ich meine, das gibt.
Der ist so gar nicht heilig, das gibt es gar nicht.
Manche werden sagen, er ist der Gott sei bei uns.
Ein jüdischer okay, Sozialist.
Ja, okay.
Whatsoever. Also richtige Heilige bitte, auch im offiziellen Kanon der Heiligen angesiedelte.
Ja, also der älteste von denen wir heute reden, ist der heilige Florian. Den man ja von sehr vielen Kirchen und so weiter erkennen, wo er steht und was sind seine Attribute.
Die Flammen. Und das Wasserschaffel.
Ja, das Wasserschaffel. Und warum ist das so?
Ich werde das erzählen. Erzähl.
Also das war an und für sich, der ist in Lorch geboren, im heutigen Oberösterreich, und war aber in römischen Diensten. War ein römischer Beamter, der aber schon in Pension war. Und der hat dem Christentum nicht abgeschworen. Also das heißt, er war dazu verdammt, als Märtyrer zu sterben. Und hätte verbrannt werden sollen. Und er hat zu den Soldaten gesagt, das macht mir überhaupt nichts, weil die Flammen, die gen Himmel schlagen, an denen werde ich emporklettern und zu Christus emporsteigen in den Himmel. Da waren die Soldaten sehr beeindruckt und haben sich getraut, einen Scheiterhaufen anzuzünden. Haben wir gesagt, okay, dann machen wir das Gegenteil und ertränken ihn. Und hat ihm einen Stein um den Hals gebunden und auf eine Holzbrücke gestellt. Und auch das haben sich die Soldaten nicht getraut, ihn hineinzumeißen. Und dann ist einer vorbeigekommen und hat gesagt, gebt's endlich
Herz auf. Mal was.
Ja, und hat ihm einen Steißer gegeben und er ist reingefallen und ertrunken.
Das ist eine extrem österreichische Geschichte. Ich kann mir das super vorstellen, ein oberösterreichischer Beamter, der einen Brand löschen will. Und genau, und dann halt rumdiskutiert und rumsteht und nichts geht weiter. Und dann kommt irgendwie genauso ein Typ, irgendwie so ein anderes und dann schmeißt ihn, gibt ihm einen Stesser und dann läuft's blöd und dann ist er tot und ein Heiliger.
Sein Heiliger.
Ich sehe es vor mir, quasi, bildlich in Oberösterreich.
Begraben worden und über seinem Grab ist, was schätzt du, gebaut worden?
Eine Kirche. Und lass mich mal raten, welche Stift St. Florian?
Welche Stift St. Florian, ja. Also die Stift St. Florian.
Ja, ich kenne ja den, ich meine, ich habe nicht gewusst, dass der heilige Florian, wo es doch so viele Floriani gibt, Jünger.
Mhm. Ja, also Schutzpatron der Floriani-Jünger.
Schutzpatron der Feuerwehren.
Ja.
Eigentlich, das ist so, dass das ein österreichischer Heiliger ist.
Ja. Naja, aber das ist doch fast vor jeder Kirche.
Na eben, das ist mir nicht bewusst, dass es so ein weltweiter Erfolg wurde.
Ja, du weißt nicht, ob es in Paris wirst, kaum, denn da wirst eher den Saint-Fiacre sehen. Oder den.
Ist das?
Der Saint-Fiacre? Der Schutzpatron Saint-Fiacre. Na gut, egal. Also von dem reden wir jetzt nicht.
Okay.
Okay, das war also der heilige Florian. Hm? Dann sagen wir, fällt dir noch einer ein, außer Leopold III., der läuft außer Konkurrenz.
Leopold III., über den wir schon, ja, das ist ja der Schutzheilige von Niederösterreich und Wien, oder?
Der Landesheilige von Wien, der Landespatron von Wien.
Ah, das ist ein anderer als der Patron von Wien. Patrone.
Stadtpatron gibt es und einen Landespatron.
Und wer ist der Stadtpatron?
Sag ich dann nachher.
Aha. Na gut, also der Leopold ist außer Konkurrenz, der ist natürlich berühmt. Dann gibt es natürlich den, sagen wir mal, burgenländischen Heiligen, Hauptpatron. Das ist doch der heilige Martin, oder? Mit den Gänsen, deshalb essen die Burgenländer doch so viele Gänse. Jetzt um diese Jahreszeit, wenn diese Podcast-Folge erscheint.
Ja, okay, gut.
Was mit dem?
Aber ja, wird schon sein, der Landespatron von Burgenland. Aber na, heilige Koloman. Ja, du wirst das, ich glaube das, dass er das.
Ja, und das ist auch voll, weil wir das letzte Mal geredet haben über diese kleinen Umzüge rund um diese Jahreszeit, Martinsfest, Laternenfest und so weiter. Okay. Da oben, da stehen die Sterne, da unten, da stehen wir.
Ja.
Vergiss mich nicht, Laternen. Ja, wurscht. Okay, also was ist mit dem Koloman?
Der Koloman ist sehr lange Landespatron von Niederösterreich gewesen, der heilige Koloman. Vor Leopold. Das war Pilger, der um 1000 oder um 1100 von ein Irre nach Irland, nach Europa zum Zweck der Missionierung gekommen ist und dem er bei Stockerau aufgehalten hat. Und er hat halt die Sprache der Stockerauer verstanden.
Okay.
Seine Sprache nicht verstanden. Und die haben ihn daraufhin gehängt.
Oh.
Und siehe da, sein Körper ist nicht verwest. Ein Jahr lang.
Nein.
Hat man bemerkt, dass noch Blut daraus fließt.
Nein.
Der damalige Babenberger, der Heinrich der Erste, glaube ich, war das, hat ihn in die Residenz nach Melk, weil die haben damals noch nicht Kloster Neuburg, sondern in Melk residiert, gebracht. Und es hat eine sehr starke Verehrung angefangen. Und er hat, also es sind dann die verschiedene Wunder geschehen, irgendwie ist sein Skelett nach Ungarn gekommen, man weiß nicht genau wie, das ist aber wieder zurückgezogen. Der Kopf ist aber angeblich noch immer in Stuhl-Weißenburg, außer dem Unterkiefer. Der Unterkiefer ist nach Melk gekommen und in einer kostbaren Monstranz gefasst worden und der ist noch immer in der Stiftskirche von Melk.
Und jetzt erzähle ich dir noch ein Fun Fact, das nämlich sogar mit Salzburg zu tun hat. Der heilige Koloman ist nämlich auch also auf seiner Reise von Irland nach Stockerau in Salzburg vorbeikommen und ist dort, hat auch dort, soweit ich mich erinnern kann, mitgewirkt, weil ja eigentlich der heilige Virgil, der einer der Landespatrone von Salzburg ist, neben dem heiligen Rupert, hat der, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was gemacht, aber jedenfalls gibt es eine Gemeinde, St. Koloman, in der Nähe von Salzburg und die geht auf diesen Heiligen zurück, der da durchgereist ist, dieser Pilger.
Wie der Elefant.
Wie der Elefant.
überall seine Spuren hinterlassen hat.
Ja, es ist, der heilige Koloman ist nämlich außerdem der Schutzpatron der Reisenden, der Pferde und des Viehs, möchte ich nur kurz anmerken.
Naja, er ist ja ein Pilger. Er wird ja ein Pilger gewandt. Er hat allerdings nicht die Pilgermuschel vom Jakob, aber die, er ist ja immer im Pilgerhut mit der Wasserflasche und so weiter dargestellt.
Ja, also ich finde nur erstaunlich, dass es extrem viel, ich kenne sehr viele Florianis, um darauf zurückzukommen, aber keinen Koloman persönlich. Du?
Ja, nein, kenne ich auch nicht. Und natürlich Wunder, klarerweise, also wo er im Grab war, Überschwemmung, das Wasser hat vor dem Grab Halt gemacht.
Klar.
So weiter. Der Hollerbusch ist, da ist daneben ein Kloster gebaut worden und angeblich der Hollerbusch, der sich an der Wand von diesem, oder in der Nähe der Wand von diesem Kloster befindet, ist angeblich ein Nachfahre von dem Hollerbusch, an dem er aufgehängt worden ist. Ein paar Blutstropfen sind auf einen Stein gefallen, der bei ihm gelegen ist. Und dieser Stein ist geborgen worden. Und wenn du schon in der Stephanskirche einmal warst.
Mit ihr.
Und in den Andenkenladen gegangen, bis in Bischofstor, ist rechts ein Stein, der Kolomani-Stein. Das ist dieser Stein, auf den angeblich Blut getropft ist. Und den hat der Rudolf der Stifter, also der Vierte, einmauern lassen dort. Und es bringt Glück, wenn man diesen Stein angreift. Und der ist wirklich im Laufe von 700 Jahren, also nicht ganz 700 Jahre, 650 Jahre, ziemlich ausgehöhlt. Also der ist sehr, sehr interessant und wirklich uralt. Ob jetzt das Blut drauf war oder nicht. Allein das Alter ist ja
beeindruckend.
Ja, furchtgebietend. Und was aber eines der interessantesten Dinge an einem heiligen Koloman ist, dass der nie heilig gesprochen worden ist.
Wie? Der heilige Koloman ist nicht heilig. Das ist quasi ein Heiligenplagiat.
Das ist kein Plagiat, weil der Papst hat ihn nicht konsekriert und hat also nicht offiziell heilig gesprochen, hat aber erlaubt, dass man ihn in Österreich und vielleicht auch im deutschen, im süddeutschen Raum, als Heiligen verehrt.
Aha.
Also er ist ein heiliger HC, sozusagen.
Ein heiliger HC, honoris causa. Ja, also das ist also ein Sonderheiliger, ein österreichischer Sonderheiliger. Also ich finde, man sollte wieder mal mehr Kinder Koloman nennen, einfach um.
Koloman ist lieb. Also ich meine, ich kenne den Kolomosa.
Maler?
Ja. Also da gibt es schon, aber ich meine, jetzt persönlich kenne ich keinen Koloman. Aber in Bayern wird es etliche geben, schätze ich mal.
Ja, in Bayern gibt es ja auch Korbiniane.
Ja, etliche.
Ist auch cool.
Wird Koloman, wird es auch geben. Na gut, egal. Der ist eben abgelöst worden als niederösterreichischer Schutzpatron von Leopold dem Dritten.
Ja, also wer die Geschichte vom Leopold jetzt hören will, der soll sich bitte anhören, die Folge, die wir über Kloster Neuburg gemacht haben, weil David das zusammen mit dem Martin, weil...
Und nicht mit dem Heiligen.
Nicht mit dem Heiligen, aber mit dem uns heiligen Martin, kann man fast sagen.
Naja, ja, gut.
Mit dem uns selig, nein, selig ist er ja nicht. Mit dem sehr wunderbaren Martin. Und genau, dann wird die Geschichte vom Leopold erzählt.
Genau, sag ich nur Fasselhutschen, 15. November, Kloster Neuburg.
Feiertag. Was heißt das?
Was das heißt?
Ja?
Ja, 15. November ist der Tag des heiligen Leopold, wo seine Schädelkalotte ausgestellt wird. Ausgesetzt wird, hast du das? Und in Kloster Neuburg ist Fasselrutschen.
Wie geht das?
Na, man rutscht der Fassel runter.
Nicht den Buckel vom heiligen Leopold, sondern das Fassel. Also das müsst ihr...
Ja, das ist ein Kind. Kind.
Ja. Na, sorry.
Kinder haben schulfrei. Auch die Wiener. Die Niederösterreichischen sowieso.
Naja, leider ist halt heuer der 15. November ein Samstag.
Ja, so wieder. feiertagsmäßig ein bisschen.
Der Mau.
Oh. Für DM. Für DG ist gut.
Für DM? Die was?
DN, für Dienstnehmer.
Ja. Für Dienstgeber super.
Für Dienstgeber gut. Und, ja. Und also als der Landespatron, der heilige Leopold, und der Stadtpatron von Wien ist der Clemens Maria Hofbauer. Dieser Clemens Maria
Hofbauer. Der ist wer nochmal gewesen?
Das war ein mährischer Priester, Redemptorist, der sehr reformorientiert war, einen Kreis von Künstlern und so weiter um sich versammelt hat.
Im 19. Jahrhundert war der, oder?
Jahrhundert, also geboren ist er 1751 und gestorben ist 1820, der den Kaiser Franz II. Ersten dazu gebracht hat, dass er die Mariam gestartet den Redemptoristen übergibt.
Mhm.
Der halt auch, war kein Märtyrer, der war halt auch heiligmäßig und ist eben 1909 heilig gesprochen worden und ist Stadtpatron von Wien.
Naja, gibt es jetzt auch österreichische weibliche Heilige? Fällt dir da wer ein?
Heilige fällt mir im Moment niemand ein. Mir fällt nur eine relativ rezente Heiligsprechung ein, 2003, von einem Tiroler Missionar, einem gewissen Josef Freinadametz, der in China missioniert hat.
Mhm.
Dort eigene, der halt ja, Missionstätigkeit ausgeführt hat. Und der war so Ende des, Mitte des 19. bis Anfang 20. Jahrhunderts. Und der war, ist 2003 heilig gesprochen worden. Das war, glaube ich, der letzte heilig gesprochene.
Du sag mal, und was ist eigentlich, weil wir ja anfangs gesprochen haben über den Kaiser Karl, ist die Zita eigentlich auch eine Heilige?
Nein, es ist kein Heiliger, also der Selig, der Karl ist selig gesprochen worden. Ich glaube, für die Zita läuft der Seligsprechungsprozess. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, weil sie so stark in ihrem Glauben war und so stark in ihrer Beharrung, dass das Kaisertum ein Gottesgnadentum ist. Das ist ja auch der Grund gewesen, warum sie den Karl eben auf gar keinen Fall abdanken hat lassen. Also das ist, glaube ich, im Laufen. Bin mir nicht ganz sicher, ob es fort. Aber dann gibt es die Hildegard Burian.
Über die haben wir auch schon geredet. Die Gründerin, glaube ich, der Caritas war das, oder?
Sozialis.
Was heißt das?
Was Caritas Sozialis heißt?
Was ist der Unterschied zwischen Caritas und Caritas Sozialis?
Na, andere Verein.
Ach so.
Caritas Sozialis ist zum Beispiel, hat sehr viele Hospize.
Das ist nicht das Gleiche.
Nein. Und sie war ja die erste christlich-soziale Nationalratsabgeordnete 1919.
Mhm.
Aber dann hat 1920 dann, nachdem die Koalition in Bruch gegangen ist, nicht mehr kandidiert, aus dem einfachen Grund, weil sie sich von den Männern in ihrer Partei so, also man kann fast sagen, gemobbt gefühlt hat.
Und ja, wahrscheinlich auch gemobbt wurde, aber.
Wahrscheinlich, ja. Und sie war ja ganz einfach, sie war ja vorher schon eine schwer kranke Jüdin, die in ihrer schweren Krankheit von Klosterschwestern gepflegt worden ist und daraufhin konvertiert ist zum Christentum.
Aha.
Also das war die Hildegard Burian, eine große Verehrerin von Ignaz Seipel und von Engelbert Dollfuss im Übrigen. Dann war der Franz Jägerstätter, ist selig gesprochen worden, der Kriegsdienst.
Der im Zweiten Weltkrieg Antinationalsozialist, also Widerstandskämpfer war?
Ja, nicht einmal so Widerstandskämpfer. Ja, auch natürlich war er Widerstandskämpfer. Aber er hat sich ganz einfach geweigert. Er war Pazifist, hat sich geweigert, in den Krieg zu ziehen. Also er war Wehrdienstverweigerer.
Mhm.
Und eine Frau, eine Franziskanerin, die Schwester Restituta Kafka. Ein Bild von ihr ist, wenn du reinkommst in Stephansdom, auf der linken Seite ist so ein Nonnenhabit. Ne? Die war Operationsschwester oder leitende Operationsschwester, kann man sagen. Und die hat sich erstens einmal geweigert, Aria bevorzugt zu behandeln gegenüber anderen, unter Anführungszeichen, Rassen. Ja. Und hat sie geweigert, Kreuze aus den Krankenzimmern entfernen zu lassen. Und die ist dann vernadert worden, mehr oder weniger, und ist hingerichtet worden.
Aha.
Ist auch selig gesprochen worden. Also es gibt etliche nur, die sind halt die Namen, die man vielleicht auch kennt. Ja, das sind einige Beispiele von Österreich bezogenen
Heiligen.
Heilig- und Seligsprechungen.
Aha. Und jetzt noch eine andere Frage. Gibt es eigentlich auch irgendwelche, also jetzt mal abgesehen von Friedhöfen, nochmal ein Hinweis zu unseren Friedhofstaffeln, wo irgendwie aller Heiligen und aller Seelen ein Thema ist?
Ja, es gibt die Allerseelenkapelle, die also überall, die eigentlich ein interessanter Fall ist, die wird überall, wenn du eingibst ins Internet, Allerseelenkirche, kommst du auf Allerseelenkapelle, Martinstraßen, 79 und 108, unterschiedlich. Habe ihn nicht gekannt, bin hingefahren, also da stehen zwei Häuser aus den 90er Jahren, keine Ahnung. Und wenn es dem aber nachgehst, gibt es auf der nächsten Parallelstraße von der Martinstraße, ist die Abt-Karl-Gasse, eine Gesellschaft von den Sir Auxiliatrice der armen Seelen, heißen die. Und das ist so eine Helferinnen- und Ordensgemeinschaft, die an und für sich aus Frankreich kommt. Und die dort ihren Sitz haben und die haben ihre Kapelle in dem Hof zwischen diesen beiden Straßen gehabt. Und ich habe nur gelesen, dass dort auch eine koptische Kapelle gibt.
Aha.
Ich habe angerufen und da hat meine Dame sehr traurig gesagt, oder Schwester, weiß nicht, dass diese Kapelle, also diese Allerseelenkapelle, die den Allerseelen geweiht war, der Diözese gehört hat und die Diözese hat, wie sehr viele Kirchenkapellen und so weiter, weitergegeben, weil katholische finden es nicht mehr, und hat es der koptisch-orthodoxen Kirche übergeben. Aha. Und das heißt jetzt die Heiligen Drei Jünglinge. Ist eigentlich aus dem Internet nicht herauszulesen, aber ich habe das eben von einer dieser Schwestern persönlich erfahren.
Mhm.
Und dann gibt es.
Okay, interessant. Die Heiligen Drei Jünglinge, von denen habe ich auch noch nie gehört.
Ja, ich weiß nicht, ob die mit denen zusammenhängen vom Nikolaus, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Dann gibt es die Allerheiligenkirche, die man aber schon kennt, in Zwischenbrücken, in der Vorgartenstraße. Zumindest
20. Bezirk.
Zumindest kennt man den Allerheiligenplatz. Und
der dort ist ja quasi, da ist jetzt die Endstation von irgendeinem Bus.
Der Allerheiligenplatz? Das ist ein Gassen unter der Engertstraße, die Vorgartenstraße. Also schon in der Nähe von der S-Bahn, würde ich sagen. Was immer
ja,
das
sag ich doch. Nein, ich sagte, das ist dort, wo die U6 ist, irgendwie so, Allerheiligenplatz.
Mhm. Na? U6 ist, möglich. Aber es ist auf jeden Fall die S-Bahn-Station dort. Und in der Nähe vom Millenniumstower.
Ja, das sage ich doch.
Ja gut, meinst du mit U6 Millenniumstower meinst?
Naja, stimmt. Das stimmt, das war jetzt ein bisschen. Aber nein, weil ich da manchmal aussteige. Und da ist mir dieses Schild irgendwie. Ich habe mir gedacht, wo tue ich das hin? Jetzt, wie du es halt erzählt hast. Und das ist der einzige U6-Bezug, den ich momentan habe. Also ich fahre fast nie mit der U6 momentan. Und deshalb, ja.
Also gut, diese Kirche, da war an und für sich eine Kapelle vor der Donauregulierung, weil da sind die gewesen, die Mauten betreut haben und so weiter und Donauschiffe und alles mögliche. Und da war so eine behelfsmäßige Kapelle, die dann verschwunden ist im Zuge der Regulierung. Und dann haben wir dort eine Kirche hingebaut. Eine sehr einfache oder schlichte Kirche, 1905, glaube ich. Und die war in einem Teil von diesem Park am Allerheiligenplatz. Und dann hat man Dann hat man, ist, diese Kirche ist im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört worden und ist nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut worden. Also nicht wieder aufgebaut worden, sondern eine neue, relativ schlichte Kirche ist gebaut worden. In der alten Kirche war im Übrigen ein Hochaltarbild vom Joachim von Sandrath, die aus dem Schottenstift gekommen ist.
Wer ist Joachim von Sandrath?
War ein Maler, ein Barockmaler, so im 17. Jahrhundert. Und das Bild ist gerettet worden, im Zweiten Weltkrieg wieder zurück in Schottenstift gekommen. Und die Kirche ist dort neu gebaut worden, hat der Kardinal Innitzer, hat sie 1950 geweiht. Also schon zu meinen Lebzeiten.
Der hat nicht nur dich, sondern auch die Kirche geweiht.
Mich hat er ja gefirmt.
Aber, Entschuldigung.
Ja, vielleicht ist man durch die Firmung geweiht. Keine Ahnung.
Vielleicht bist du heilig, Fritzi. Die heilige Fritzi von Brunaustadt.
Ja, okay. Also wenn ich alles glaube, aber das glaube ich nicht. Und ja, die ist dort. Teilweise hat der Karl Schwanzer, den du vielleicht, der da was sagt.
Der Architekt, natürlich, der berühmte Architekt.
Genau.
Der zum Beispiel den österreichischen Pavillon auf der Expo 1964 in New York designt hat.
58 in Brüssel, aber es macht nichts.
Nein. New York. Weil nämlich im Archiv von der Stätte, wo ich jetzt arbeite, ist nämlich das Modell. Und ich habe das dann.
Aber das ist nicht verwirklicht worden.
Doch.
Interessant. Und was ist damit passiert?
Nee, es war halt in New York bei der Expo und ist halt dann wieder abtragen worden, wie alle Expo-Pavillons. Und das Modell steht jetzt noch im Keller einer österreichischen Institution.
Aha, naja, weil auch der 50 in Brüssel hätte ja an und für sich vernichtet werden sollen in Brüssel.
Ja.
Und das ist jetzt als 21er Haus.
Ja.
Egal. So, und dann gibt es noch eine Allerheiligenkirche. Also eine Kirche mit dem Patrozinium.
Du hast übrigens recht, das stimmt gar nicht. Das war mit dem Schwanzer. Ja, alles klar. Nein, du hast recht, ich nicht.
Okay.
Pavillon ist ein Peichel-Pavillon, der von New York. Entschuldigung, alles falsch.
Kein Problem. Es gibt noch eine Kirche mit einem Patrozinium Allerheiligen. Bitte rate mal.
Naja, also wenn du mich so fragst, ist es immer der Stephansdom.
Das war zu einfach, meinst du?
Nein, das ist so, wenn du mich sowas fragst und dir denkst, ich könnte es erraten, dann ist es immer der Stephansdom.
Also der Stephansdom hat das Patrozinium zum heiligen Stephan und allen Heiligen.
Das ist aber cool, das weiß, glaube ich, niemand.
Okay, das weiß es, wissen wahrscheinlich viele Leute. Weil es ist ja so, dass der Rudolf IV., der Stifter, unbedingt wollte ein Bistum aus Wien machen. Und das haben aber die Passauer nicht erlaubt. Und das war ja ein Gefernster, der Rudolf IV. Und der ist am 1. November geboren. Der hat seiner, in dem Raum, glaube ich, in dem er geboren wurde, müssten wir den Jürgen einmal fragen, aber ich glaube, es war in dem Raum, hat der ein Kollegiatsstift gegründet, also eine Priestervereinigung, und hat das genannt zum, also Allerheiligenkapelle und hat das Ganze dann übertragen mit der Bewilligung des Papstes in Stephanskirche. Und dadurch, und hat den Chor, den sein Vater bauen hat lassen, den albertinischen Chor, der hat dann gekriegt das Patrozinium zu allen, also aller Heiligen.
Für alle also das Heiligen. Heißt, quasi der Chor war allen Heiligen gewidmet und die ganze Kirche dem Stephan.
Genau, und das Ganze hat sich aber dann so vermischt, dass das Ganze jetzt heißt Patrozinium Heiliger Stephan und alle Heiligen. Also jetzt sagt man nicht mehr der Chor aus aller Heiligen, sondern das Ganze ist.
Also eigentlich müsste es dann der Stephans Allerheiligendom sein. Stephans Allerheiligenhütte.
Ja, möglich. Weil der Rudolf hat ja dann den Propst zum Erzkanzler von Österreich und zum Rektor von der Universität gemacht. Also der hat denen sämtliche...
Er hat sich da was überlegt.
Der hat sich was überlegt, entschuldigen, und hat faktisch Fakten geschaffen. Ja, die normative Kraft des Faktischen.
Ja.
Er hat, so ist es. Und dann zum Schluss war es so.
Ja. Ja. Ja, ja. Naja, und ich glaube, diese Geschichte, die du da jetzt erzählt hast, ist ja auch eigentlich diese Vermischung zwischen dem, eben der Erzdiözese und dem Haus Habsburg, eigentlich.
Ja, sicher.
Ja.
Sicher. Weil er hat sie Pfalz-Erzherzog genannt, hat das Privilegium Maius gefälscht. Ich meine, blöderweise hat er das Privilegium Minus damit zerstört, aber was echt war, ne?
Aber, ja, aber eine klare Hybris eigentlich. Und ich meine, das sieht man, wenn man einfach so reinkläscht. Ich meine, Jahrhunderte später.
Das durch, abgesehen davon, dass er vielleicht halt die Hybris, wenn man das jetzt philosophisch oder bezahlt hat, dass er halt sehr jung gestorben ist.
Ja. Ja. Aber vielleicht ist seiner Seele auch gedacht worden, an aller Seelen.
Ganz sicher. Ja.
Sehe ich die Rudolfskirche auch?
Heiligen Rudolf? Wüsste ich jetzt nicht, aber ich meine, das sagt nichts.
Naja. Aber Orgelgeschichten.
Orgelgeschichten.
Und was mir jetzt gerade, während wir gesprochen haben, aufgefallen ist, ist, dass eigentlich im November, also sagen wir mal in dieser Zeit zwischen jetzt, also November, Dezember, ziemlich viele Namenstage von Heiligen ziemlich groß gefeiert werden, österreichweit jetzt.
Und vor allem
also ich meine Martine Gansel, Nikolaus,
ja,
Leopold.
Eigentlich ein äußerster Unterschied zum Rudolf war, weil der Martin war ja, der war eigentlich der Erste, der Martin von Thur, war im Übrigen in Ungarn geboren.
Ja.
Der kein Märtyrer war.
Ach so.
Der war kein Märtyrer, der ist heilig gesprochen worden aufgrund seines Glaubens, da ist er mit 81, was ja ein biblisches Alter war, eines natürlichen Todes gestorben. Und bekannt ist er durch zwei Sachen.
Ja, indem er seinen Mantel geteilt hat.
Und einem nackten, wobei er dem ja gerade so gut seinen ganzen Mantel hätte geben können, meiner Ansicht nach, aber bitte.
Das stimmt.
Und
die Gänse haben ihn verraten, oder?
Genau, aber warum? Weil er war so bescheiden und wollte. Er hat gesagt, er ist nicht würdig, Bischof zu werden von Thur. Und hat sich mit dem Finden im Gänsestall versteckt. Und die Ganseln haben aber laut geschnattert und haben ihn verraten.
Hm.
Die Ganseln.
Und daraufhin werden jedes Jahr so viele Gänse gegessen.
Essen und er ist Bischof geworden. Aber wie gesagt, kein Märtyrer.
Hm. Interessant.
Aber wie du sagst, Schutzpatron von Burgenland. Nehme ich mal an, dass es stimmt. Ich weiß es nicht.
Ah.
Ich glaube, es dir unbesehen.
Ich finde, es sollten mehr Frauen Landespatroninnen werden und nicht nur sowas wie, also so richtige.
Johanni?
Die heilige Johanna der Schlachthöfe? Apropos Gänse?
Na gut, Edith. Wir haben jetzt hinter uns aller Heiligen, aller Seelen Martini und vor uns liegt schon der Advent, grauenhaft.
Ja, ich freue mich drauf, ich mag Advent.
Okay, gut. Advent, ein Lichtlein brennt. Aber
ja,
ganz so.
Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Und da kommt wieder der heilige Florian ins Spiel, der dann nämlich alles löscht, den Brand von Weihnachten.
Okay, löschen.
Das ja jetzt der geneigten Hörerinnenschaft überlassen.
Denen wir alles Gute wünschen bis dahin.
Genau. Und ich sage Prost.
Prost und Servus.
Servus Fritzi.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.